Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder als Sprecher durch die Sendung führen. Wir haben heute den 10. Mai 2024 und sage und schreibe schon die 181. Sendung. Und natürlich haben wir versucht, erneut interessante Themen für euch so ein bisschen aufs Ohr zu zaubern. Es ist zurzeit nicht viel, obwohl Wahlkampf ist, merkt man, dass das politische Geschäft gerade so ein bisschen lahmt, so möchte ich es mal nennen. Wir hatten eine politisch sehr ruhige Woche, es gab einen Ausschuss, es gab zwei, drei Begebenheiten, die wir hier auch aufgegriffen haben. Der Wahlkampf ist in vollen Zügen. Man sieht, es sind überall Plakate, Plakate, Plakate. Schauen wir mal, wie der Wahlkampf sich noch so weiterentwickelt. Wir haben natürlich wieder Feedback bekommen. Gerade das Feedback ist sehr spannend gewesen, was die Scheinkandidaturen des Bürgermeisters angeht, was überhaupt die Scheinkandidatur der kompletten Bürgermeisterliste angeht, die von vielen so wahrgenommen wird, dass sie im Endeffekt nur als Feigenblatt dient, eine schlechte Arbeit der letzten Jahre ein Stück weit zu kaschieren, weil alles das, was die als Ziele hätten, zumindest war ein Feedback so, das hätten sie doch eigentlich schon umsetzen können. Ja, nein, das ist so. Ja, das sehe ich ähnlich. Aber nichtsdestotrotz ist ja, wir leben in einer Demokratie, ne? Freie Wahlen. Jeder kann antreten. Ob Scheinkandidaturen jetzt sinnvoll sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist natürlich schon immer, dass man die Wähler bewusst hinter die Fichte führt, wie man so schön sagt, um nicht was anderes zu sagen. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Feedback. Jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, ist wichtig und sollte auch gehört werden. Auch wenn teilweise viele Vorschläge, das ist beim letzten Bauausschuss gerade so aufgetreten, die hier und da eben ja aus der Bevölkerung über die Parteien und Organisationen im Endeffekt in die politischen Gremien getragen werden, dann ja eigentlich immer nur abschlägig beschieden werden. Das hat verschiedene Gründe. Häufig ist es so, dass man sagt, ja, wir verstehen die Idee schon gar nicht dahinter, dann ist es ein anderes Problem. Aber häufig diskutiert man in der Verwaltung eher problemorientiert und eben nicht lösungsorientiert. Und das ist das Erschreckende eigentlich, was sich so in den letzten Jahren stärker rauskristallisiert hat, dass man dann sich schon hinterfragt, warum werden diese Ideen jetzt hier nicht wahrgenommen? Warum möchte man die nicht umsetzen? Eines davon ist ganz einfach, das sagen dann auch Mitarbeiter so, weil es Arbeit macht und ich kann die Arbeit nicht machen, oder? Dann ist es so, ne? Okay, jetzt erstmal euch.
Viel Spaß beim Zuhören.
Es gibt doch ein Gemeindefest. Nachdem der Bürgermeister das Fest der Vereine beziehungsweise das Gemeindefest ja gecancelt hatte, beziehungsweise abgesagt hatte und bei der Absage erwähnte, dass die Gemeindevertreter im Endeffekt es ja nicht geschafft haben, einen rechtsgültigen Haushalt auf den Weg zu bringen, gab es relativ viel Unmut darüber, weil merkwürdigerweise sofort wie üblich der Bürgermeister diesen Schuldreflex hat, dass jemand dafür schuld sein muss. Und das sind dann bei ihm in seinem Sinne ja immer die Gemeindevertreter. Man muss dazu sagen, dass wir in den letzten Jahren immer einen Haushalt zu spät bekommen haben. Und dieses zu spät kommen des Haushalts führt natürlich zwangsläufig auch, dass gegebenenfalls viele, ja, nennen wir es mal, Möglichkeiten, die in einem Haushalt drin sind, beziehungsweise am Geld hängen, natürlich dann nicht scheitern. Also man stellt sich vor, 18 Ehrenamtliche machen mehrere Sitzungen in der Freizeit, um den Haushalt überhaupt beschlussfähig zu machen. Und es finden eben ausreichend Sitzungen stattgefunden. Ich habe dazu in den sozialen Medien ja schon mal Stellung bezogen, wie viele Sitzungen eigentlich stattgefunden haben. Und man muss dann auch so ein bisschen diesen aufkeimenden Gerüchten vielleicht auch mal so ein bisschen den Nährboden entziehen. Mal zu den Fakten. Der Haushalt wurde am 25.01.2024, also am Ende Januar, eingereicht. Und die Gemeindevertreter haben den Entwurf an der Sitzung am 25.01. um 18.15 Uhr bekommen. Um 19 Uhr geht die Sitzung los. Das heißt, es gab überhaupt keine inhaltliche Auseinandersetzung Ende Januar. Das heißt, für alle hat der Haushalt erst im Februar begonnen. Dieser Haushalt hatte einen Fehlbetrag von über 1 Million. Enthalten waren hier massive Steuererhöhungen, Steigerungen bei den Personalkosten, Verkauf von Grundstücken und das Aufzehren der Rücklagen aus den Jahresergebnissen vorher. Das heißt, es liegt natürlich in dem Fall dann ein Haushaltsdefizit nicht nur vor, sondern es liegt ein strukturelles Haushaltsproblem vor. Warum? Weil wir den Haushaltsausgleich nur mit Verkauf von Grundstücken, also Verkauf von Vermögen und Auflösung von Rücklagen hinbekommen haben. Das heißt, das war dann zu erwarten, dass logischerweise sich die Gemeindevertretung ihrer Verantwortung bewusst ist, die 18, und gesagt haben, okay, wir gucken uns den Haushalt natürlich genauer an. Und das ist passiert in der Gemeindevertretersitzung am 14.02., am 20.02., am 27.02., am 14.03., am 21.03., am 16.04. Da merkt man schon in der Auflistung, dass das relativ viele Sitzungen waren. Und einige benötigte Informationen wurden dann erst zeitverzögert oder versetzt, Mitte oder Ende März uns erst zur Verfügung gestellt. Sei es, es sind die Bedarfslisten für den Kita und Hort oder es sind als Beispiel nur die Stellungnahme des Personalrats zum Stellenplan. Auch das kam erst Mitte, Ende März. Die geplanten Änderungen haben dann dazu stattgefunden, dass man dann eigentlich alle seit dem 16.04. darauf gewartet haben, dass die Kämmerei die Veränderung jetzt in den Haushalt einbettet, um dann einen neuen Haushaltsentwurf vorzulegen. Dafür war sogar eine Sitzung anberaumt, die hatten wir relativ früh festgemacht, nämlich dass wir gesagt haben, Anfang Mai sollten wir eine Sitzung machen. Diese Sitzung ist am 7.05. abgesagt worden, weil man bis dato die Haushaltsunterlagen nicht hinkriegt. Also vom 16.04. bis dann, wenn ihr diesen Podcast hört, hat man es nicht geschafft, Haushaltsunterlagen in irgendeiner Art und Weise festzustellen. Okay, das steht auf einem anderen Blatt Papier, dass es so eigentlich ja nicht sein kann, weil wenn die Ehrenamtlichen es schaffen, nach einer anstrengenden Arbeit noch sich mit dem Haushalt zu beschäftigen, dann kann man auch davon erwarten, dass dann eben Hauptamtliche sich auch sicherlich damit beschäftigen. So, jetzt hat der Bürgermeister, wie gesagt, dieses Fest abgesagt, was inzwischen auch schon Tradition hat. Und viele Menschen haben dann gesagt, nee, das ist eigentlich doof. Wir möchten die spontane Aktion eigentlich so nicht hinnehmen und wir feiern trotzdem an selber Stelle, zur selben Zeit. Bloß findet das Fest der Vereine dann eben ohne Bürgermeister statt. So. Grund, wie gesagt, ist die Haushaltslage, weswegen er abgesagt hat. Aber wir diskutieren darüber, über vieles. Und im Endeffekt ärgert man sich darüber, dass man versucht, hier einseitig die Schuld den Gemeindevertretern, den 18 Gemeindevertretern zuzuschieben, weil die haben da gar keine Option da. Fakt ist ganz einfach, dass die Fraktionen der SPD, der Grünen und der CDU und der WFG, also wir für Großbären, kurzerhand gesagt haben, wir sammeln Spenden und gucken, dass wir es fest auf die eigenen Füße bekommen. Die Mitglieder der Gemeindevertretung werden dann auch am 1. Juni Pommes machen. Das heißt, herzliche Einladung an alle, jetzt schon sich den Termin 1. Juni in den Kalender einzuschreiben, um dann eben dort gern zu kommen. Der Verkauf kommt logischerweise, entweder kommt er dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dankbarerweise bereit erklärt, dann das auf die Beine zu stellen zugute, beziehungsweise müssen die Einnahmen auch irgendwo die Kosten decken, obwohl wir viele Spenden bekommen haben. Und auch das ist sicherlich, wenn ihr da noch spenden wollt und euch an der Idee beteiligen wollt, dann könnt ihr das gerne. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr nimmt logischerweise immer Spenden entgegen. Okay, man kann es auch zweckgebunden machen, dass man sagt, für Ausrichtung Gemeindefest, und dann weiß man ganz genau, wo es hinhört. Also es werden, eine Hüpfburg wird vor Ort sein, die Vereine, und zwar alle Vereine, werden sich vor Ort begeben. Es wird ein DJ vor Ort sein. Und auch der Chor wird wie am 1. Juni, wie gewohnt, vor dem Rathaus auftreten. Das steht sicherlich, das Gemeindefest, als einer der Höhepunkte bei uns im Veranstaltungskalender. letztlich ist es so, es ist gar nicht mehr nötig, auf das Rathaus und die Mitarbeiter dort zu warten und insbesondere den Bürgermeister. Ja, entweder man will es oder man findet Gründe, es nicht zu wollen. Die Mehrheit der Gemeindevertretung hat Gründe gefunden, das zu tun und dann eben es anders zu tun. Und das ist auch gut so und schön so und dann sollte das auch so funktionieren. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Stolpersteine verlegt. In der letzten Woche fand in Großbären die erstmalige Verlegung von 11 Stolpersteinen in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, die ihren letzten Wohnsitz in der Gemeinde Großbären hatten. Initiator der Aktion war eine Arbeitsgruppe, die sich gebildet hatte um den Landtagsabgeordneten Helmut Bartel. Der hat daraufhin nicht nur die Initiative ergriffen, er hat im Endeffekt alle Fraktionen gefragt, ob sie mitmachen wollten. Und es gab dann, das geht so ein bisschen immer unter, einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen, dass wir diese Stolpersteine dann verlegen und uns auch dazu bekennen, eben sollten noch weitere Opfer des Nationalsozialismus bei uns in der Gemeinde dann wohnhaft gewesen sein, dann auch sicherlich weiterhin immer wieder mal so die Stolpersteine verlegen. Mit dabei waren die evangelische Kirche. Man hat dann recherchiert um die Schicksal der jüdischen Mitbürger und fand dann bewegende Lebensläufe. Und man hat jetzt einen ersten Schritt gemacht, um diese konkreten Schicksale jüdischer Menschen aus Großbären sich mit diesen auseinanderzusetzen. Im Ergebnis dauerte das fast anderthalb Jahre. Jetzt hat eben diese Verlegung der Stolpersteine stattgefunden. Dabei handelt es sich um 96 mm mal 96, also übertrieben könnte man sagen, fast 10 cm mal 10 cm große Messingtafeln mit den Namen und Lebensdaten der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Die Steine werden jeweils vor dem letzten freiwillig gewählten Wohnort der Opfer verlegt. Inzwischen sind bundesweit, beziehungsweise, kann man schon fast sagen, weltweit, ich würde eher sagen wahrscheinlich europaweit, 105.000 Steine in 31 Ländern verlegt worden. Allein in Berlin gibt es über 10.000 Stolpersteine. Es handelt sich so gesehen um die weltweit größte dezentrale Erinnerungsstätte. Es gab dann dazu noch Vorträge. Begonnen hat man so ein bisschen die Deportationen nachzuempfinden, beziehungsweise die Spuren und Verbindungen zwischen den Orten ziehen sich dadurch wie so ein roter Faden. Der Künstler selber, der Gunter Demnig, hat selber nochmal gesagt, wir suchen Spuren und schaffen Spuren. Und so wird das Gräuel, was damals war, eben weniger abstrakt, denn es betraf eben Menschen bei uns im Ort. Und im Regelfall genau vor dem Haus, wo man die Tafeln verlegt. In Großbären erinnern jetzt die Tafeln an nachfolgende Opfer nationalsozialistischer Verfolgung. Das hatten wir in der letzten Folge schon, Zahnarzt-Ehepaar Erich und Erika Karpis in der Dorfaue 18. Die Gastwirtschaftsbesitzer Moritz Gumpert und seine Schwestern Luise und Elsa Ries, geborene Gumpert, mit Ehemann Wilhelm Ries. Das alles ist in der Dorfaue 12 passiert. Und die Kaufmannsfamilie Max Levy mit Tochter Marta Zydowa, geborene Levy und dem Ehemann Luis Zydowa und den Kindern Ruth und Richard Zydowa in der Berliner Straße 18. Von den genannten, wie gesagt, hat nur die Erika Karpis überlegt. Alle anderen sind in Konzentrationslager ums Leben gekommen. Ein Beginn einer ehrenvollen Sache. Wir werden mal schauen, wie es da die nächsten Jahre dann weitergeht. Blue Punisher vom Knastdealer. Jetzt wird man natürlich sagen, um was geht's denn jetzt? Na, es gab einen Zeitungsartikel in der Märkischen Allgemeinen Zeitung, wo es um die große Frage gab, wie kommen eigentlich die Drogen in die JVA Heidering? Und weil die JVA Heidering nun mal in der Gemarkung Großbären liegt, können wir natürlich heute auch darüber berichten. Blue Punisher ist eine Droge. Koks, Amphetamine, Haschisch, alle diese Sachen sollen zumindest laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eine Bande ja regelmäßig versucht haben, die Häftlinge in der JVA Heidering ja damit zu versorgen. Und vor dem Landgericht Potsdam hat jetzt der Prozess gegen diese Bande begonnen, die es eben kartonweise geschafft haben, dort Drogen einzuschmuggeln. Und dann die Betäubungsmittel natürlich unter den Häftlingen zu verkaufen. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren. Und es geht eben um relativ größere Mengen an Haschisch, Koks, Amphetamine und andere Drogen, die einzelnen Schmuggelpakete waren zwischen 380 Gramm und etwas mehr als 100 Gramm beim Amphetaminprodukten. Und man verkaufte eben auch dieses sogenannte, die Ecstasy-Pille Blue Punisher, die wegen ihrer relativ starken Wirkung bereits zu Todesfällen geführt haben. Jetzt ist es schon immer so gewesen, das muss man wahrscheinlich anerkennen, dass Drogenhandel im Gefängnis jetzt auch keine seltene Begebenheit ist, sondern natürlich viele Menschen, die in den Gefängnissen sind auch wegen Verstöße gegen BTM, also Betäubungsmittelgesetz, wegen Betäubungsmitteln, nicht umsonst dort gelandet. Es sind eben auch viele, die dann die Flucht in die Drogen nehmen, um wahrscheinlich die Haftzeit irgendwie sich schöner zu gestalten, wie auch immer. Fakt ist ganz einfach, es soll in den Hochsicherheitsbereich des Gefängnisses soll es einen Lieferanten gegeben haben, eines großen Elektrohandels, der dort die Drogenpakete reingeschmuggelt hat. Und im Gefängnis soll es dann jemand gegeben haben, der da eingeweiht war, der die Ware entgegengenommen hat und dann den Verkauf organisiert. Womit man wohl nicht gerechnet hat, ist, dass es auch Spürhunde gibt, weil die erschnüffelten nun mal den Inhalt und fanden dann relativ schnell auch belastende Beweise bei den betreffenden Mitarbeitern des Elektrohandels, / bei dem Dealer, so möchte man sagen. Und der sitzt jetzt auch seit September 2023 in Untersuchungshaft. Und der Eingeweihte Mittäter verbüßt ja eine Haftstrafe, also der ist im Gefängnis. Was jetzt dazu geführt hat, dass bereits im Jahr 2021 wurden bereits Drogenkuriere enttarnt. Das ist so, eigentlich ist die JVA Heidering auch dafür gedacht, dass sie die sogenannten, so war ursprüngliche Plan mal, die Restverbüßer bekommen hat, die man dann auf ein Leben nach der Haftstrafe vorbereitet hat, also Resozialisierung. Das heißt, in der JVA ging schon immer, die Küche waren extern betrieben worden, es gab es gibt Werkstätten und dergleichen mehr. Gut, das ist so. Interessanterweise ist ja, dass sich die JVA, die seit 2013 bei uns in der Gemeinde ist, schon immer sind sämtliche Straftaten in den Zuständigkeitsbereich der Brandenburger Justiz gefallen. Es gibt zwar einen Staatsvertrag, die regelt, wie das für die Bedienstete Berliner Dienstrecht gilt, obwohl die Anstalt eben bei uns in Brandenburg liegt. Trotzdem ist es eben so, dass das eben in den Zuständigkeitsbereich der Brandenburger Justiz fällt. Und kleiner Funfact am Rand, in den letzten Jahren war es so, dass die Gemeinde Großbeeren natürlich damit, wenn man rein auf die Statistik betrachtet, übermäßig viele Delikte wegen Drogenkriminalität hatte, wo man schon immer sagte, es ist die Gemeinde mit den meisten Drogenverstößen, aber eben nicht in der Gemeinde, wenn man so möchte, sondern eben in dem vor der Gemeinde liegenden Gefängnis. Das muss man dann auch wissen wahrscheinlich. Tricksen und Täuschen bei der Wahl. Inzwischen hat sich sogar die Märkische Allgemeine Zeitung durch Kommentare und durch einige Berichte positioniert, dass man eben es nicht gut findet, dass eben Scheinkandidaturen stattfinden. Sie nennen das im Kommentar fatale Scheinkandidaturen. Die Trickserei muss aufhören. Ja, das ist wahrscheinlich so. Immerhin gehen 6 Bürgermeister und auch die Landrätin werden kandidieren in den einzelnen Gremien, also entweder in Gemeindevertretung oder sogar im Kreistag. Und es ist irgendwie merkwürdig, dass, wie soll man das eigentlich argumentieren? Ja, Scheinkandidaturen sind zwar zulässig, aber es ist eine Trickserei. Man stellt sich zum Stein auf und will das Mandat ja gar nicht annehmen. Aber es geht eben nicht darum, dass man Mandate nicht annimmt, sondern eigentlich ist es die Grundlage des Miteinanders, dass man auch was erreichen will. Und das heißt, man muss dann Wahlen auch ernst nehmen. Und genau da ist leider ein Grundproblem, dass das zurzeit nicht ernst genommen wird. Erstaunlicherweise ist das insbesondere ein Problem anscheinend bei den Sozialdemokraten, weil von den 6 Bürgermeistern sind 3 von, die auf das Ticket der SPD antreten. Wenn man jetzt noch Tobias Borstel, der 5 Jahre im Endeffekt bis vor kurzem ja auch noch SPD-Mitglied war, dann sind es sogar 4. Das ist dann scheint eher ein Problem bei der SPD zu sein. Und das ist dann schon erstaunlich, welche Aussagen dann man eben da bekommt, warum man das macht. Und aber da kann man immer nur sagen, lasst euch nicht hinters Licht führen. Das gilt sicherlich nicht nur für diese Kandidaturen, das gilt sicherlich auch für manche Aussagen. Denn viele Aussagen, die jetzt kommen, die hätte man ja schon umsetzen können. Also wenn man sich mal überlegt, ich nehme jetzt mal ein x-beliebiges Beispiel raus, wir nehmen mal Wohnungsbau. Wir alle wissen, wir haben massive Probleme in der Gemeinde, Wohnraum zu schaffen. Unsere Mieten gehen fast, ich will nicht sagen durch die Decke, die Kaufpreise gehen nach oben. Jetzt möchte man noch die Grundsteuer erhöhen. Okay, die ja dann auch irgendwie die Mieter-Eigentümer zu zahlen haben. Fakt ist ganz einfach, dass wir haben eine, wenn man vom Bund nach oben anfängt, eine Wohnungsbauministerin, auch SPD, die es nicht geschafft hat, ausreichend Wohnungen in Deutschland auf den Weg zu bringen. Das haben wir übrigens auf der landespolitischen Seite genauso. Das haben wir im Kreis. Es ist übrigens auch jemand vom SPD, die das Bauordnungsrecht kontrolliert, nämlich Frau Biesterfeld, auch von der SPD. Und wir haben es natürlich bei uns in der Gemeinde. Ne? Also A, die SPD selber und der Bürgermeister, der bis vor kurzem noch SPD war. Und da muss man ehrlich sagen, wir haben in diesem Bereich mal leider nichts erlebt. Und Sie können eben immer nur dann, das sehen wir ja an vielen anderen Baustellen, anregen, weil da brauchen Sie immer Verwaltungsunterstützung. Und der Ausbaumöglichkeiten, die wir haben, ne, da ist jetzt in den 5 Jahren mal gar nichts passiert. Auch wenn immer wieder darauf hingewiesen wurde, wir müssen. Und Ideen gab es schon einige, aber das Problem ist ganz einfach, wenn dann eine Partei zusammen mit einer Verwaltung im Endeffekt, die Baumöglichkeiten nicht nutzt, die unsere Gemeinde hat, worüber man immer noch mal diskutieren kann, ob wir nicht irgendwann auch Grenze erreichen, wo wir sagen, weiterer Wachstum ist eben nur bedingt möglich, dann muss man ja trotzdem schon mal hinterfragen, wer trägt hier eigentlich Verantwortung? Und da sind genug bei, die Verantwortung haben. Und wenn die jetzt werben damit nach dem Motto, wir wollen den Wohnungsbau fördern und wir wollen mehr im Wohnungsbau machen, dann kann ich nur sagen, die Zeit habt ihr schon gehabt. Die letzten 5 Jahre. Ich bin für jede Idee dankbar, die uns sicherlich nach vorne bringt. Aber dass man jetzt erzählt nach dem Motto, es ist alles so schwierig und das geht alles nicht. Aber das wissen wir schon seit 5 Jahren. Und man muss dann auch eben Beschlussvorlagen vorlegen und sich um Mehrheiten bemühen. Wenn das alles nicht passiert, dann geht es eben nicht voran. Das ist leider so. Und erschreckend ist eben, dass diese Trickserei letztlich überall stattfindet. Gedanken zu den Angriffen auf Kommunalpolitiker. Ihr habt ja wahrscheinlich in den Medien mitbekommen, dass es verschiedene Angriffe auf Kommunalpolitiker gab, die dann teilweise körperlich angegriffen wurden und demzufolge dann auch ins Krankenhaus mussten und dergleichen mehr. Ich finde es etwas, wie soll ich sagen? Also Angriffe auf Kommunalpolitiker gab es in den letzten Jahren immer. Sie haben massiv zugenommen. Ja, die Gewaltbereitschaft steigt generell. Das ist zunehmend ein Problem. Was ich so ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass wenn man die Angriffe sich ansieht, dann gab es bis dato häufig von linksextremen Angriffe auf insbesondere rechte, rechtsextreme Parteien, die, wie zum Beispiel die AfD. Aber es gab natürlich auch rechte Angriffe, rechtsextreme Angriffe auf Parteien des linken Spektrums. Und selbst Parteien der Mitte sind natürlich auch angegriffen worden, aber perspektivisch war das eigentlich so, dass die Anzahl vor allem am linken und am rechten Rand des Wählerspektrums stattgefunden hat. Interessant ist, dass man jetzt versucht, so ein bisschen, dass das erst medial Aufmerksamkeit erzeugte, als jetzt ein SPD-Mitglied angegriffen wurde. Das ist deswegen interessant, weil ich mir einfach sage, also das hätte man vorher schon immer sagen können. Und die Idee, Kommunalpolitiker zu schützen, ist zwar aller Ehren wert, aber wie soll das gehen? Die meisten Kommunalpolitiker leben in den Gemeinden, die Adressen sind bekannt, die Telefonnummern sind bekannt, es ist alles öffentlich. Man ist ja da zum, jeder, der in der Kommunalpolitik tätig ist, ist ja um größtmögliche Transparenz für seine Arbeit und für sein Tun eigentlich verantwortlich und viele machen das auch. Ich kann sagen, ja, dass man mal bepöbelt wird, dass man mal angegangen wird, dass man mal auch bei einem Stand beschimpft wird, das gehört leider dazu. Man darf nämlich immer eins nicht vergessen, Demokratie heißt immer auch, zu einem Diskurs offen zu sein. Das ist jetzt aber nicht jedem gegeben, dass er seine politische Meinung a. berücksichtigt fühlt und b. dass er sie auch richtig artikulieren kann. Man braucht sicherlich als Kommunalpolitiker auch ein dickes Fell, um das zu ertragen. Das ist alles richtig. Aber wie gesagt, ich kann mir keine staatliche Schutz vorstellen, der da funktioniert. Ich kann mich selber daran erinnern, dass ich mal in einer politischen Veranstaltung war, wo die Reichsbürger bzw. Rechtsextreme versucht haben, eine Veranstaltung mit Fragen zu übernehmen und die zur Agitation zu nutzen. Aber auch da hat man gegengehalten. Also Politik heißt ja auch, dass man seine eigene Meinung auch vertritt. Und das war sicherlich auch knapp vor der Handgreiflichkeit, aber man hat dann auch die Leute einfach aufgefordert zu gehen. Und das heißt es dann eben auch, dass man einfach sagen muss, hier ist eine Grenze und diese Grenze überschreitest du jetzt nicht. Und wer immer Hausrecht hat, der kann dieses auch durchsetzen. Entweder übers Ordnungsamt oder über die Polizei. Das ist dann sicherlich nicht schön, aber das funktioniert bis dato. Die Angriffe, die natürlich gerade beim Plakatieren erleben, das ist schon, wie gesagt, nochmal eine andere Dimension. Aber auch da, auf unsere Gemeinde bezogen, kann ich sagen, gab es beim Plakatekleben, ja gut, da gibt es auch mal einen blöden Spruch, damit muss man vielleicht auch leben, aber gab es zum Glück noch nichts. Wir haben ja eher das Problem gefühlt, dass die Plakatierung massiv zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob es an dem Preis der Plakaten liegt, dass die billiger geworden sind. Es ist ja so, dass sie kaum noch eine Laterne finden, die nicht mindestens 3 Wahlplakate hat. Und das ist dann schon zu viel. Und das Interessante ist, dass man, ich kann es jetzt mal auf mich persönlich beziehen, dass man mich zum Beispiel gefragt hat, ob wir nicht an der Wahl teilnehmen, weil wir nicht plakatieren. Ja, wir werden noch plakatieren, weil wir haben uns dann doch entschlossen, relativ spät dann doch Plakate drauf zu machen, weil es eben, ja, ich will nicht sagen gefordert ist, aber weil es vielleicht auch einfach dazugehört. Aber dann muss auch jeder Bürger klar sein, Politik ist das nach außen treten von Meinungen und das heißt auch, dass man diese Meinung und insbesondere die Personen, die diese Meinung vertreten, dann auch einem gewissen Bekanntheitsgrad versucht zu untersetzen. Auch wenn die Informationen auf den Wahlplakaten, die ihr so seht, alles etwas, naja, nennen wir es mal, überschaubar ist von den Aussagen. Und es gab in dieser Woche als einziger Ausschuss einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Und die Ausschussvorsitzende Lamis Bresemann hat eigentlich viele der, entweder unklaren Beschlüsse oder Anträge auf die Tagesordnung genommen, beziehungsweise Dinge, die nach hinten geschoben worden sind. Und zwar, das eine war, wo es um die Pflege und Renaturierung des Küsterteichs geht in Großbeeren. Wir haben ja immer die Herausforderung, dass der Küsterteich leider, aus den so ein bisschen rausfällt, aus dem, also trockenfällt eigentlich in der Dürreperiode. Das heißt, er hält das Wasser nicht mehr und das hat verschiedene Gründe, also hydrologische Gründe. Und dass man irgendwie versandet der Küsterteich zunehmend, was dazu führt, dass die Abstände natürlich für Planktonbildung und dergleichen mehr, also Sonne, ne, trifft auf Wasseroberfläche, der Abstand wird geringer, demzufolge hast du immer mehr nicht erwollte Populationen auf einmal, was so den Wachstum angeht von einigen Pflanzen, was dann dem Teich noch weitere Sauerstoffe entzieht, sodass eigentlich, ich sage mal, ökologisch, der dann auf einmal fast schon umkippt. Interessant war, dass der Prüfauftrag schon eine Weile alt ist. Der ist aus dem Jahr 22, weil es vorher schon mal einen Antrag der WFG gab aus dem Jahr 19. Dann hieß es immer, ja, wir müssen warten auf die entsprechenden Untersuchungen vom Landkreis, weil da passierte gerade eine Untersuchung. Fakt ist ganz einfach, dass es jetzt verschiedene Ergebnisse gibt, wie man den Küsterteich retten kann. Eine davon ist, dass man ihn einfach in regelmäßigen Abständen nochmal ausbaggert. Und das wird natürlich Geld kosten. Und das ist jetzt in der Diskussion, wie man damit umgeht. Müssen wir mal sehen. Ein weiterer Antrag war aus dem Jahr 2019, also 5 Jahre alt, der ist auch wieder aufgetaucht, dass nämlich ein Antrag der WFG zur kurzfristigen Schaffung von Parkplätzen entlang der Teltower Straße. Der Grundgedanke war, da uns ja ein Großteil der Flächen an der Teltower Straße gehören, dass man einfach straßenbegleitend mit Proktor das ein bisschen befestigt und dass die dann entweder quer, / hoch parken können, sodass zumindest die Fahrbahn dann wieder verkehrssicherer wird, als es jetzt ist. Wenn man da lang fährt, jeder, der bei einer zugeparkten Teltower Straße da mal lang gefahren ist, wird uns sicherlich recht geben, dass man da irgendwie auch was schaffen muss. Das ist ganz interessant gewesen. Im Endeffekt hat die Verwaltung wieder gesagt, ja, was alles nicht geht. Und hat sich dann darauf bezogen, dass man sagt, ja, ist ja im Außenbereich, das geht ja eh gar nicht. Ist es grundsätzlich freizuhalten? Ja, nee. Paragraph 35 Baugesetzbuch lässt Möglichkeiten zu. Aber man sagte, ja, wir müssen erst ein Bebauungsplanverfahren starten, kostet 100.000 Euro und bla bla bla. Ne? Es ist, man sagt im Endeffekt, was nicht geht. Alternativ, und diese Alternative wollte man uns damals schon verkaufen, gäbe es natürlich die Möglichkeit, Parktaschen auf der Teltower Straße zu zeichnen. Was aber dazu führen würde, dass die enge Parkplatzsituation, die jetzt schon da ist, nochmal verschärft werden würde, weil es dann nämlich nochmal weniger Parkplätze geben würde. Also keine Lösung. Man wird den Antrag jetzt zurückziehen, beziehungsweise ihn dann nochmal einbringen müssen. Dann werden wir es anders machen. Die Verwaltung stellt sich ja hin und sagt immer, es geht nicht. Wir werden jetzt dann eben gucken, dass wir das mit Fakten widerlegen. Das ist ja auch ganz simpel. Paragraph 35 Baugesetzbuch, kann jeder mal im Internet googeln, wann was möglich ist. Da gibt es ausreichende Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wie deklariert man es? Aber sei es drum, es ist inzwischen auch schon ein Running Gag zwischen der Gemeindevertretung und der Verwaltung, dass die Gemeindevertretung Wünsche hat, Ideen hat, Ziele hat, die immer zu einer Verbesserung der Wohnsituation, der Lebenssituation bei uns in Großbeeren führen und im Regelfall man dann meistens eher abschlägig beschieden wird. Das Gleiche ist übrigens beim Antrag von Bündnis 90 Grüne zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung. Da gab es dann auch wieder eine Einschätzung der Verwaltung, ja nee, geht alles nicht oder ist teuer. Okay. Das Gleiche gab es dann mit einem Antrag der CDU-Fraktion zur Etablierung einer jährlichen Veranstaltung, Tag des GVZ. Ja, auch da, nein, würde man nicht empfehlen, würde man nicht wollen. Revitalisierung Dorfteich, Heinersdorf. Da gab es dann auch wieder Stellungnahmen aus dem Jahr, also relativ alt, aber das spielt auch keine Rolle. Man findet immer Gründe, warum das gerade nicht geht und dass man auch nicht tun sollte. Gut, aber ja, auch da sind wir inzwischen schon, ich will nicht sagen, dass die Gemeindevertretung abgebrüht sind, aber man nimmt das inzwischen so hin. Flächeneigentümer ist nach wie vor ja beim Dorfteich Heinersdorf die Berliner Stadtgüter. Ja, okay, man lässt den dann eben verkommen. Das ist dann leider eben, weil der Eigentümer sich da nicht kümmern möchte. Okay, die wollen den auch behalten. Letztlich ist es sogar eine Möglichkeit, ausreichende Ersatzmaßnahmen mit diesem Teich wahrscheinlich irgendwann mal umzustellen, wenn man dann jemanden findet, der bezahlt. Deswegen will die Stadtgüter es auch behalten. Okay, im Endeffekt kommt man nicht weiter, so, weil eben der Eigentümer da nicht mitmacht. Das war dann auch schon der Ausschuss, weil im Großen und Ganzen ging es immer her, was man will. Dann hat die Verwaltung gesagt, was nicht geht. Und dann endet der Tagesordnungspunkt. Ärgerlich, aber leider ist das zurzeit, ja, ist leider so. Deswegen kommen wir in der gesamten Gemeinde auch nicht voran, weil man eben nur jemand hat, der immer sagt, was nicht geht und nicht mal sagt, wie es gehen könnte. Das ist ja eigentlich das Schlimme. Es ist immer problemorientiert, nie lösungsorientiert. So, das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Nein, halt! Nächste Woche fällt aus, weil wir alle im Urlaub sind und demzufolge gibt es dann keine Sendung. Wir hören uns dann wieder am 24. Mai in der Hoffnung, dass wir dort dann etwas Neues geben. Zurzeit ist ja eh etwas ruhig. Deswegen hoffen wir, dass es dann da, ja, vielleicht mehr Informationen gibt als bisher. Bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlichst für das gesamte Team von Großbären Insight, euer Dirk Steinhausen.